Vor ein paar Wochen, da sah es noch so aus, als ob vielleicht Marco Rose gar nicht mehr Trainer bleiben könnte bei Rasenballsport Leipzig. Danach allerdings kam die sportliche Wende, aber so komplett ohne Spuren ist diese Krise nicht an Leipzig vorbeigegangen. Unter anderem hat ja Rufen Schröder den Verein verlassen. Wir wollen besprechen, wie die Lage ist bei Raba mit Uli Krömer, freiem Journalist aus Leipzig. Jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ich erinnere mich an sehr viele Einzelheiten, aber bei diesem Thema, also ich wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Wolfgang Niersbach wusste es nicht präzise genug, aber deswegen habe ich Uli Krömer hier, den Mann, der alles weiß. Uli, schön, dass du da bist.
Wow, das ist jetzt eine Fallhöhe. Ach, Max, grüß dich.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir es schaffen, diesen Schwerpunkt aufzunehmen. Er hätte schon ein bisschen früher kommen sollen, aber mal konnte ich nicht, mal konntest du nicht. Aber wir haben ja einen ganz guten Zeitpunkt abgepasst. Vielleicht war es gar nicht so schlecht. Wir haben vor dem ersten Eintracht-Frankfurt-Spiel, dem DFB-Pokalspiel, da war ja eigentlich geplant, dass wir zum ersten Mal miteinander sprechen nach diesem DFB-Pokalspiel. Und vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, dass wir noch gewartet haben, jetzt nach dem zum zweiten Eintracht-Frankfurt-Spiel miteinander zu sprechen. Ist denn die Krise jetzt wieder vorbei bei Leipzig mit den drei Siegen, die man zuletzt in den letzten vier Pflichtspielen hatte?
Ja, ich würde sagen, was die spielerische Stabilität angeht, war das jetzt im zweiten Spiel gegen Eintracht Frankfurt und ja auch im ersten, ne? Da war es aber noch so ein Stück wilder. Jetzt fand ich, was die Ordnung angeht, die Spielstruktur, war das wieder RB-like. Und ich glaube schon, dass ich also vor allem auch mit der Rückkehr von Xaver Schlager, so diese grundlegende Unsicherheit, diese Verunsicherung des gesamten Systems wieder gelegt hat. Und dass wir, ich denke schon in der zweiten Jahres- oder im neuen Jahr so rum, dann wieder andere Auftritte sehen werden als im November.
Also das heißt, es hing nur an einem Spieler, oder wie?
Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, die wir auch gestellt haben am Wochenende. Und Marco Rose hat tatsächlich auf diese Frage, die ich ihm auch gestellt habe, gesagt, ja, es ist halt so, Manchester City ist auch ein anderes Team ohne Rodri und RB Leipzig ist ohne Xaver Schlager ein anderes Team. Und man kann das mal ein paar Spiele kompensieren, und aber es ist nie das Gleiche, als ob er auf dem Platz steht oder eben fehlt. Aber natürlich ist das, wenn es wirklich so wäre, und es macht ja den Anschein über große Teile der Hinrunde, dass es tatsächlich so ist, ist es natürlich sehr, sehr fragwürdig, was das Handwerkszeug oder generell die Spielidee angeht der anderen Spieler, ne? Also jetzt alles von dem Xaver Schlager abhängig zu machen. Ob man eben gute Entscheidungen trifft, ob Gefahr vom Mittelfeld ausgeht, der vereint natürlich alles, ne? Also da gehe ich auch mit Marco Rose d'accord, und das ist ein toller Spieler, bestimmt auch unterschätzt, aber jetzt hat man ja gesehen, wie wichtig er ist, obwohl er eben aus einer schweren Kreuzbandverletzung kommt. Aber dennoch wäre das natürlich sehr einfach zu sagen, jetzt Schlager ist wieder da und jetzt ist alles wieder gut.
Ja, also das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch. Ich habe ausnahmsweise die Pressekonferenz mal nicht gehört, sonst hätte ich das ja schon live mitgekommen oder quasi im Real Life. Denn in der guten Phase, die ja Leipzig auch hatte, also der Saisonbeginn, der war ja super. Bis zur ersten Niederlage in der Liga dauert es ja bis zum 9. Spieltag bei Borussia Dortmund. Das ist dann der Beginn der kleinen Niederlagenserie, aber da hat er ja auch gefehlt. Also ja, der Rodri-Vergleich ist doch total schief.
Ja, du sagst, gute Phase, also ergebnistechnisch gebe ich dir recht, aber auch in diesen Spielen war, also hat es an allen Ecken und Enden schon geklemmt. Also das hat man schon auch zu Saisonbeginn gesehen, ne? Das ging dann schon los mit diesen 10 Auftritten, zum Beispiel erster Spieltag Bochum, glaube ich, 1-0 erinnere ich mich, und weitere, dann hat man schon gesehen, auch in Leverkusen, da hat RB dann zwar 3-2 gewonnen, aber eigentlich, wenn man sich mal die erste Hälfte anguckt, hätte normalerweise RB Leipzig da schon 4 Gegentore kriegen müssen. Oder also das war dann auch sehr, ne, also wir können jetzt nicht davon sprechen, dass das jetzt ein spielerisch überzeugender Saisonauftakt war, sondern die Abwehr hat sehr gut gestanden. Ich glaube, Pete Gulaschi hat da auch seinen Teil dazu getan. Willi Orban hat das mal erklärt. Die Abstände zwischen den Abwehrspielern waren sehr gut. Also diese Abwehrreihe hat sich einfach gefunden, enorm viele Bälle geblockt. Ich glaube, da ist ein ganz schöner Gap zwischen den tatsächlich gefallenen Gegentoren in dieser Phase und den Expected Goals. Also da hätte normalerweise von den Spielsituationen her, die RB zugelassen hätte, hätte es deutlich mehr Gegentore geben müssen. Und also insofern war das schon, die gesamte Hinrunde, war sie überzeugend. Und wir müssen ja auch mal sagen, wir haben uns ja auch unterhalten vergangenes Jahr, da haben wir ja auch schon gesagt, da fehlt's an Spielidee, ne? Also diesen Kritikpunkt, den gab es auch schon im vergangenen Jahr. Da wiederum war Xaver Schlager natürlich für große Teile noch da. Er ist ja Anfang Mai, glaube ich, dann ausgefallen mit Kreuzbandriss in Hoffenheim, also bei Hoffenheim.
Ja, das stimmt ja. Also es ist ja auch so, ich meine, ich habe das ja im Rasenfunk jetzt Woche für Woche begleitet. Ich sehe ja Leipzig grundsätzlich kritischer, also was das Sportliche jetzt angeht, dass ich eben diese fehlende Spielidee bemängle und dieses, dass man eben an einzelnen Spielern hängt. Und da haben wir natürlich auch entsprechende Ausfälle, Xavi Simmons, der nicht mehr spielen kann. Aber müssten da nicht eigentlich alle Alarmglocken angehen, wenn es so eine scheinbar zu einfache Antwort gibt, dass es wirklich an Xaver Schlager hängt, weil Xaver Schlager, der gibt Defensivstruktur, würde ich sagen, und er gibt eine gewisse Ruhe im Spielaufbau. Aber die offensive Spielidee kann doch Xaver Schlager jetzt auch nicht lösen, denn, also ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, aber er ist ja nicht Rodri.
Ja, das ist schön gesagt, ja. Also ich halte ihn wirklich für einen sehr kompletten Spieler, ne, der auf die gesamte Statik des Spiels einen Einfluss hat, sowohl defensiv, was Balleroberungen angeht, auch was die Entscheidung angeht, drehst du jetzt vielleicht mal ab oder spielst du einen mutigen Ball nach vorne, ne? Also all diese Balancepunkte, was ein Spiel ausmacht, vereint er schon. Also ich sehe halt oder tatsächlich auch große Stücke auf ihn, aber natürlich ist es zu einfach, wenn man jetzt sagt, er ist wieder da und das ist, dann passt es jetzt wieder. Also auch die Spielidee muss ja tragen, unabhängig von einem konkreten Spieler, ne? Also so das habe ich dann in dieser Phase vermisst. Und da gibt es aber noch ein paar andere Probleme, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Woran das vielleicht liegt, also teilweise auch hausgemacht ist, und damit meine ich gar nicht unbedingt jetzt nur den Trainer, sondern auch vom Club.
Ja, lass doch da direkt mal einsteigen. Ja. Also was sind denn weitere Probleme deiner Meinung nach?
Also ich glaube, wir haben ja zum Beispiel mit Arthur Vermehren, ist ja ein ganz junger Sechser dazugekommen, ne? Der hat sich durchaus in den ersten Spielen gut eingeführt, ne? Also ist mit 19 Jahren, hat jetzt richtig viel Spielzeit bekommen. Da ist es natürlich aber so ein junger Mann, der ist genau wie Antonio Nusa übrigens sehr spät und auch Xavi Simmons dann sehr spät dazugekommen. Also wir haben erstmal die Transfers, die getätigt wurden, die sind alle in einer Phase dazugekommen. Da ging es eigentlich, war schon das erste Pokalspiel, glaube ich. Also stand kurz davor, ne? Und dann hatte man irgendwie noch ganz wenig Zeit. Das ist mal ein Punkt. Dass es im Prinzip mit den Neuen keine Vorbereitung gab. Dann kommt die USA-Reise dazu. RB ist ja erstmals im Sommer in den USA gewesen und hatte auch dadurch wie es gewohnt war, so ein normal strukturiertes Trainingslager, sondern das ist ja eher dann so eine Tingeltangel-Marketingreise, ne, mit ein paar Testspielen und so weiter. Und auch diese Zeit wurde da schlecht genutzt, beziehungsweise waren auch viele Spieler noch gar nicht so richtig da. Also die bei der Europameisterschaft dabei waren, sind dann erst peu à peu dazugekommen. Also alles in allem war das keine Vorbereitung, die adäquat gewesen wäre und die das Team gebraucht hätte. Und dann kam die sehr vielen Spiele in kurzer Zeit dazu. Und dann ist es irgendwann so gewesen, dass Marco Rose mal gesagt hat, wir hatten, glaube ich, noch keine einzige Einheit, um mal inhaltlich was zu tun, zum Beispiel Abläufe gegen den Ball mal oder auch Abläufe mit Ball inhaltlich zu trainieren, sondern das fand ich dann schon bemerkenswert, Das war dann irgendwann schon, ich glaube, Anfang November, auf alle Fälle im Herbst. Da gab es bis dahin in diesen Wochen gab es keine einzige Möglichkeit, mal was zu trainieren, was in die Tiefe geht.
Stimmt, da hat er dann, das war dann in dieser schlechteren Phase, da hat er mal dann darauf hingewiesen, wie schwer es auch für ihn ist, jetzt etwas zu verändern. Und da hat er ja definitiv recht. Ja, woher kam denn dann diese schlechte Planung oder was hat dazu geführt?
Tja, das ist, also die USA-Reise ist natürlich vom Club angeordnet. Ne? Marco Rose hat sich dem gefügt. Der hat jetzt auch nicht rumgejammert, dass er das machen muss, weil es von Anfang an klar war, dass es ist ja, glaube ich, auch mit der DFL besprochen, dass eben immer mal wieder Vertreter auch aus der Bundesliga in die USA reisen. Und stand schon länger fest. Darauf hatte RB Leipzig sich verständigt, die Clubführung. Und dann war das klar, ist aber jetzt, glaube ich, nach hinten raus, fällt das, so wie es jetzt lief, fällt das dem Verein, der Mannschaft auf die Füße, dass eben diese Vorbereitung fehlt. Und ich glaube, die sehen jetzt nichts sehnlicher herbei als die Winterpause, um dann endlich mal ein paar Tage zu haben, auch wenn das auch wieder mega knapp ist. Na, am 11. geht es, glaube ich, schon wieder los.
Das ist es eben, ja. Also ja. So lange ist diese Winterpause gar nicht.
Ja.
Noch 2 Tage länger für Leipzig, weil man schon am Freitag jetzt dann spielt gegen den FC Bayern. Das ist das Einzige. Also man kann ein bisschen früher in die Pause gehen. Okay, also wir stellen fest, die Vorbereitung war nicht ideal. Und jetzt hast du ja auch schon ein paar der Neuzugänge genannt. Und die entsprechen alle wieder dem klassischen Profil oder die meisten eben junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler. Und die mussten zum Teil jetzt schon mehr spielen, als es eigentlich geplant war. Also zu Nusa hat das zum Beispiel Marco Rose oder über ihn hat er gesagt, das war eigentlich gar nicht geplant, dass der so viel spielt. Und ich finde, in den schlechteren Spielen sieht man manchmal Nusa auch an, dass eine Pause vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weil er eben jetzt ganz anders gefordert wird, als vielleicht bisher in seiner Karriere in diesem 3-Tages-Rhythmus. Wie blickst du denn jetzt nach fast einer kompletten Hinserie auf die Transfers, die man gemacht hat im Sommer?
Na, grundsätzlich sind das, also gerade Antonio Nusa, das war, muss man sagen, in all diesen Wochen ein absoluter Lichtblick. Also der, natürlich, ich gebe dir recht, ne, die Leistungen sind noch schwankend und ab und zu taucht er auch mal ab. Aber ja, der hat das in dieser Phase für meine Begriffe überragend gemacht. Marco Rose hat ihm ja so eine neue Rolle zugeschrieben als linker Flügelverteidiger, ne, als David Raum ausfiel. Übrigens auch noch so ein Punkt, ne, es gab keinen zweiten Linksverteidiger, der diese Qualitäten, gerade in diese Offensivqualitäten und das in die Tiefe gehen, das Vorwärtsdrängen hätte leisten können. Und dann hat Marco Rose Antonio Nusa, der, glaube ich, eher, also wenn überhaupt, dann eher mal offensiver eingesetzt wurde als hängender Stürmer oder eben als Zehner, als Flügelzehner, der hat er jetzt die Rolle als Flügelverteidiger gegeben. Und das hat ganz gut geklappt. Also er ist gerade aus so einer tieferen Position. Er kann auch verteidigen, habe ich am Anfang gestaunt. Ne? Also er hat das im ersten Spiel in Mainz, war das, glaube ich, mal, wo er dann diese Lösung gefunden wurde. Und er macht da durchaus seine Seite dicht, geht auch Wege mit zurück, ist im Zweikampf ganz gut und hat dann halt das Spielfeld vor sich und kann dann so aus dieser tieferen Position in gefährliche Situationen kommen oder eben die Mitspieler in gefährliche Situationen bringen. Also das hat schon ziemlich gut geklappt und immer mal wieder hat er ja dann auch so einen Ausreißer nach oben, wie gegen Frankfurt im Pokal, als er 3 Tore vorbereitet hat. Gegen Hoffenheim hat er, glaube ich, auch 3 Scorerpunkte gehabt. Das Spiel ging dann trotzdem verloren, 3-4.
Aber an ihm lag es nicht.
An ihm lag es nicht, nee. Also der hat es sehr gut gemacht. Ich finde, bei Arthur Vermeer sieht man auch, der hat von Beginn an hatte der eine gewisse Präsenz. Der hat auch eine Ruhe am Ball, finde ich ganz gut. Aber bei ihm, gerade auf dieser zentralen Position, sieht man das natürlich, dass dem einfach noch, dass ihm noch an Reife fehlt. Und das sind dann eben, wenn so ein junger Kerl dann bei Atletico Madrid spielt, dann sind eben doch die Bälle schnell weg und RB kommt immer wieder in die Situation, sich tief hinten reingedrängt zu sehen und die Bälle wurden früh im Mittelfeld verloren und sowas. Ne? Also das ist dann schon so ein Punkt, wo einfach einer fehlt, wo man vielleicht auch bei der Kaderplanung das für anders hätte berücksichtigen müssen. Aber da war ja immer das Argument, Schlager kommt zurück und wir kompensieren das mit einem vielversprechenden Transfer, wie immer, halt mit dem Talent. Und der Rest wird aus dem Kader selbst kompensiert. Aber da zum Beispiel hieß es ja auch am Anfang, Benny Henrichs kann diese Rolle spielen. Das ist aber kaum vorgekommen. Also der hat das ganz selten mal gemacht. Also im Wesentlichen standen da jetzt all die Wochen Vermehren, Kampel, Haidara, auf denen dann diese und Niki Seiwald, der dann aber jetzt zum Innenverteidiger und Innen- und Außenverteidiger umfunktioniert wurde. So, auf deren Schultern lastete das jetzt. Und das hat ganz klar, hat man auch ganz deutlich in der Champions League gesehen, auf einem hohen Level hat das nicht ausgereicht. Mhm. Und natürlich haben wir dann insgesamt das haben wir jetzt gar nicht so explizit angesprochen, aber diese verletzten Situationen, ne, es waren ja jetzt zuletzt 8 bis 10 Spieler sind ausgefallen. Mhm. Ich glaube, 9 waren verletzt, dann war noch Vermehren jetzt am letzten Spieltag gesperrt und dann schleppst du aber auch noch so ein paar Halbangeschlagene mit durch, wie Klostermann, der hat eigentlich Kniebeschwerden, der kann keine Stunde spielen gerade. Oder Kevin Campbell, der hat Wehwehchen, ne, als Alterspräsident sozusagen unter den Feldspielern. Ja, da gab's eine Reihe. Schlager kam jetzt zurück, der konnte jetzt bis zu dem Frankfurt-Spiel in der Liga auch nur 20, 25 Minuten spielen. Jetzt hat er mal über eine Stunde durchgehalten erstmals. Ja, also das war schon eine absolut prekäre Personalsituation. Und dann hieß es zum Beispiel von Marcel Schäfer ja auch, wir müssen die Ursachen finden, warum. Es kann kein Zufall sein, dass man so viele Verletzte hat. Es war dann zeitweise wirklich nach jedem Spiel ist wieder einer ausgefallen. Ne? So, da war Draogo, dann ist über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. Der hat aber über den können wir auch nicht sprechen, weil der kaum gespielt hat. Ja, und dann Lukeba, und es ist also in jedem Spiel kam dann letztlich eine neue Muskelverletzung dazu, nachdem es am Anfang ja diese Syndesmoseband Serie gab mit Raum und Xavi Simmons.
Ja, aber geht das dann auch zurück auf die Vorbereitung, weil es ist ja wirklich eigentlich eine prekäre Situation, dass sich so viele Spieler verletzen in einem Kader, der aber ja auch bewusst ein paar Leerstellen gelassen hat. Also wenn du sagst, zweiter Linksverteidiger fehlt, also mit einem klaren Linksverteidigerprofil oder meinetwegen linker Schienenspieler, dann wusste man das vor der Saison. Man hat einfach drauf gesetzt, dass man Spieler hin und her schieben kann, und das funktioniert ja auch halbwegs bei Leipzig. Also wir haben jetzt einige Spieler gesehen, die mehr oder weniger positionsfremd von ihrer Stammposition gespielt haben und das eigentlich ganz in Ordnung gemacht haben. Nusa ist ja dafür ein sehr gutes Beispiel, und Seiwald hat er auch hin und her geschoben, wo er ihn gerade gebraucht hat. Aber ist jetzt dann, und wir sehen eben, okay, die Vorbereitung war nicht optimal, das kann eine Rolle spielen. Glaubst du, es geht aber noch tiefer, dass man da hier auch über medizinische Infrastruktur, über Personal sprechen muss, vielleicht auch über Training, die Art des Trainings? Weiß man da was?
Ja, muss. Also da ist jetzt bisher noch nichts öffentlich geworden. Ne? Also ich, für meine Begriffe ist die medizinische Abteilung bei RB seit Jahren gut aufgestellt. Da hat es jetzt auch keine Veränderungen gegeben in vergangenen Jahren. Deswegen kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass das an der Art der medizinischen Betreuung oder der physiotherapeutischen Betreuung liegt. Vielleicht wäre ein Ansatz, dass natürlich sehr viele Spieler, auf die Marco Rose setzt, sehr viel Spielzeit bekommen. Also Spieler wie Elmas, der hat sich zwar jetzt auch verletzt beim Nationalteam, ne, das kam ja auch noch dazu. Einige Spieler haben sich ja bei den Nationalteams dann verletzt. Ich habe das jetzt nicht weiter untersucht, aber so als These oder Ansatz würde ich sagen, sehr wenige Spieler haben sehr viel Spielzeit bekommen. Andere dagegen wie Elmas kaum Spielzeit bekommen. Und die sehr viel gespielt haben, die haben sich dann verletzt aufgrund der Überbelastung. Natürlich muss man da in der Europameisterschaft alles mit einbeziehen, ne? Das in diesem Halbjahr nach der EM, das ist mit Sicherheit auch ein Punkt, dass es viel zu wenig Erholungszeiten gab. Und die Spieler, die dann aber zu wenig gespielt haben, die hatten dann irgendwie mangelnde Spielpraxis und mussten dann auf einmal beim Nationalteam wieder Vollgas geben und haben sich dann da verletzt. Also das war sozusagen so ein bisschen in der Unwucht. Vielleicht möglicherweise müsste man da die Spielzeit von vornherein auch gleichmäßiger verteilen, dass alle ungefähr in demselben auf einem selben Status sind, was die Belastung angeht.
Ist aber
gerade wenn man jetzt so ein EM-Jahr hinter sich hat. Mhm.
Auf der anderen Seite ist das aber natürlich ein typisches Argument von denjenigen, die nicht dafür bezahlt werden, diese Entscheidung zu treffen. Also ich stelle mir das für Marco Rose auch schwierig vor, bei allem, was ich auch kritisieren würde an Entscheidungen, die er getroffen hat in dieser Saison. Aber es war ja dann relativ früh klar, okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass uns nicht die Punkte davon schwimmen, dass andere Teams uns davonziehen. Im Grunde beginnend mit der Niederlage gegen Dortmund und man hatte schon so erste Warnschussspiele, also das 0:0 bei St. Pauli zum Beispiel, das war kein gutes Spiel, das 0:0 gegen Union, also es gab schon, du hast es ja vorhin gesagt, man konnte quasi hinter den Ergebnissen schon sehen, hier stimmt noch nicht alles. Und dann ist es natürlich besonders schwierig, wenn du versuchst, aus so einer Phase rauszukommen, dann zu sagen, naja, jetzt lasse ich mal den Elmer spielen oder jemand anderen, dem ich bisher ja aus Gründen nicht als Stammspieler gesehen habe. Also das ist auch eine schwierige Situation und gleichzeitig stellt sich für mich dann die Frage, wie kritisch war denn jetzt dann in der Rückschau die Situation für Marco Rose selbst als Trainer?
Ja, also ich gebe dir erstmal recht, natürlich ist das schwer, dann jemanden zu vertrauen und punktuell hat Marco Rose das ja gemacht. Er hat ja durchaus Elmas mal in bestimmten Spielen auch reingebracht, zum Beispiel jetzt Elmas, wir könnten auch andere nennen. Aber klar, vielleicht ist es eher so ein Punkt, dass man vielleicht ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel auch mal sagen kann, okay, der muss jetzt keine 80 Minuten spielen, sondern den nehme ich mal eher raus und mache vielleicht eher mal einen Wechsel, um das vielleicht ein bisschen besser zu verteilen. Ja, und jetzt zu deiner Frage, die Situation war sehr kritisch. Also er hat das ja selber mal gesagt, so nach drei nicht gewonnenen Spielen oder drei Niederlagen wird es in Leipzig unruhig. Und das war tatsächlich auch so. Und dann bei ihm waren es aber dann 6 Spiele ohne Sieg und davon nur ein Unentschieden dazwischen. Ne? Also wir hatten dann, es gab 5 Niederlagen innerhalb dieser 6 Spiele und das, also so viel Kredit hatte vor ihm noch kein Trainer. Ne? Also es war eigentlich nach diesem 1:5 gegen Wolfsburg, da rechnete eigentlich jeder in der Mixzone und auf der Pressetribüne damit, dass es das jetzt für Marco Rose gewesen sein könnte. Mhm. Und dann hat sich aber Marcel Schäfer dahingestellt und hat gesagt, ja, er sitzt auch gegen Frankfurt im Pokal, war dann das nächste Spiel auf der Bank. Und da muss ich sagen, da ziehe ich eigentlich den Hut vor der Vereinsführung und auch vor der Konzernführung. Das muss man ja immer mal mit sehen. Also mit Winslaff im Hintergrund und dann eben vor Ort die Vereinsführung um Schäfer und damals auch noch Rufen Schröder, der dann kurz darauf wegging, dass sie in dieser Phase auch beim Trainer geblieben sind. Denn es hat gerade auf der Trainerposition ja eine hohe Fluktuation gegeben in den letzten 5 Jahren bei RB. Und dann deswegen finde ich es erstmal richtig zu sagen, wir vertrauen weiterhin auf den Trainer und das hat ihn ja jetzt rückblickend auch recht gegeben, dass er das Vermögen hatte, die Mannschaft erstmal wieder zu stabilisieren. Ne, da ist ja dann, wenn man so ein 1:5 gerade erlebt hat gegen Wolfsburg, da fehlt einem ja dann in diesem Moment eigentlich die Fantasie, wie funktioniert das? Wie will man diese völlig verunsicherte Mannschaft jetzt da wieder rausbringen. Da kann ja eigentlich nur ein Trainerwechsel helfen. Nee, aber RB hat es jetzt in dem Falle anders gemacht und das finde ich auch richtig. Vielleicht auch mangels Alternativen, ne? Weil man jetzt nicht unbedingt mitten in der Saison jetzt jemanden holen wollte und dann kommt man ja wieder in so eine Spirale rein, dass das dann vielleicht auch nur für ein halbes, dreiviertel Jahr trägt oder so.
Ja, da müssen wir jetzt aber noch ein bisschen reingehen. Also ich habe da ganz viele Gedanken zu. Lass mal beginnen mit der Personalie Rufen Schröder. Also kurz, um das Bild nochmal zu vervollständigen, Marcel Schäfer hat ja seine Arbeit begonnen und ist Vorgesetzter von Rufen Schröder. Rufen Schröder hat den Kader bisher zusammengestellt und mitten in diese Phase hinein, also nach diesem 1:5 gegen Wolfsburg, kommt eben die Nachricht, dass nicht Marco Rose freigestellt wird, sondern dass Rufen Schröder zum völlig selbstständigen Club Salzburg wechselt aus freien Stücken, um da jetzt da mal alles ins Lot zu bringen. Und das ist ja eine, allein vom Zeitpunkt her passt das ja nicht. hängt das miteinander zusammen? Die Frage, soll Marco Rose weiter Trainer bleiben? Und die Entscheidung, Rufen Schröder wird jetzt nicht mehr für Leipzig arbeiten, sondern in Salzburg.
Nee, mit der Trainerfrage direkt hat das nichts zu tun. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht was mit der Kaderplanung auch zu tun hat, ne? Dass man sagt, okay, Rufen Schröder hat das ja verantwortet im Sommer, ne? Marcel Schäfer kam ja erst später zu. Im August, da war das ja alles schon gelaufen, dass man sagt, dass es da eben dann doch ein paar Versäumnisse gegeben hat, ne? Dass man so, okay, man hält ja offenbar Rufen Schröder bei RB Leipzig jetzt für entbehrlich und wichtiger in Salzburg und für wichtiger in Salzburg, ne? Und das, ich glaube schon, dass es da letztlich für diese Position jetzt zwei auf einem ähnlichen Level gegeben hat, ne? Also man hat ja mit Rufen Schröder und Marcel Schäfer, das sind ja eigentlich sind das ja zwei Manager auf einem, die sehe ich so auf einem Niveau, ne? Und da von daher hat auch diese Konstellation jetzt nicht so 100% gepasst, dass Marcel Schäfer der Chef von Rufen Schröder ist, ne? Und ich denke, dass Rufen Schröder hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass er jetzt vielleicht eine andere Ansicht hatte, was die Zukunft von Marco Rose angeht. Denn Rufen Schröder war eher näher dran am Trainer. Also der ist ja auf die Bank gerückt, war sehr nah dran an der Mannschaft und am Coach. Also eher ist es so, so zu interpretieren, dass ja Schröder noch mehr ein Rosemann ist, als es Schäfer ist. Also ich glaube tatsächlich, dass man gesagt hat, wie in dieser Krisensituation, wir gucken uns alles an. Und dann ist man auch zu der Auffassung gekommen, so richtig braucht es diese Doppelspitze jetzt. Nee, wir versetzen sozusagen Rufen Schröder nach Salzburg, machen ihm das Angebot, da halt irgendwie die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ne? Da hat er jetzt auch jetzt eben gerade ja schon seine erste Amtshandlung vollzogen.
Ja, ja.
Mit der Trainerentlassung, genau. Und ja, also ich glaube, das ist schon, diese Entscheidung ist schon ein Teil der Krisen bei den Red Bull Clubs, bei beiden ja, ist ja parallel, in Salzburg und in Leipzig, aber es hat nichts mit der Trainerentscheidung zu tun.
Gut, das eine von beiden ist natürlich ein Verein und völlig eigenständig, das ist ja klar. Und er hat nichts mit dem genannten Sponsor zu tun.
Da ist Red Bull ja nur noch Sponsor.
Ja. Das ist alles so unfassbar albern. Aber, also okay, ich höre, was du sagst, aber ich verstehe es noch nicht ganz. Kann man dann vielleicht sagen, Marcel Schäfer hat die erste Möglichkeit genutzt, um eben diese Doppelbesetzung von in seinen Augen seiner Position zu verändern? Denn ich bleibe dabei, der Zeitpunkt ist völlig wild. Nach dieser sportlichen Klatsche, in der alle die Frage stellen nach dem Trainer, dann zu kommen, zu sagen, der Typ, der den Kader zusammengestellt hat, das kann auch ein Teil des Themas sein, aber der muss jetzt an diesem Sonntag, geben wir bekannt, nach dem Samstagsspiel, der geht.
Das ist ja, also das ist natürlich, sie haben es da bekannt gegeben, aber das ist natürlich schon 14 Tage vorher oder so stand das fest, ne? Okay. dass er gehen wird und das wäre jetzt auch nach einem 5:1 Sieg bekannt gegeben worden, ne? Also es stand schon eine Weile vorher fest. Das ist jetzt keine Kurzschlussreaktion gewesen auf die Niederlage. Also es sah natürlich jetzt blöd aus. Aber ich glaube auch weniger, dass da Marcel Schäfer jetzt so treibend war, weil so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe in der Leipziger Zeit, das ist kein intriganter Typ und auch kein Alpha-Mensch, der da jetzt sagt, ich muss jetzt hier frei walten können und Rufen Schröder ist mir da jetzt ein Dorn im Auge, sondern ich glaube eher, dass das auf dieser Ebene Gomez, Klopp, Minzlaff lief, dass man gesagt hat, wir haben in Leipzig zwei kompetente Manager und in Salzburg fehlt uns eigentlich jemand mit Fußball- und Sportsachverstand auf der Freundposition im Prinzip, ne? Und die ja dann der Reiter halt nicht ausfüllen konnte und deswegen wurde das Schröder angeboten. Aber natürlich steckt da auch dahinter, okay, wir können den hier in Leipzig, auf den können wir verzichten, das macht jetzt der Schäfer. Na, so da, also das ist natürlich okay. schon wild, dieses Verschieben der Verantwortlichkeiten. Also gerade gerade rufen, Schröder ist ja eigentlich ein Typ, der auch über Identifikation kommt, der so ein, der hat irgendwie so einen rauen Fußball, ein bisschen romantischen Fußballcharme. Deswegen passt es auch mit Rufen Schröder in der Konstellation jetzt nicht so richtig, dass er jetzt derjenige ist, der jetzt eben so ein Clubhopping da betreibt. Aber er hat sich ja dafür entschieden. Also er hätte ja auch Nein sagen können.
Ja, gut. Gut, ich will jetzt nicht noch weiter spekulieren, ja. Aber das, der Hinweis natürlich, ja, dass das schon vorher entschieden gewesen sein, ja, soll, der ist natürlich sehr wichtig. Dann ist die Frage, warum man es so kommuniziert hat, wie man es kommuniziert hat. Aber okay, weil du jetzt aber gerade gesagt hast, das wurde auf der Ebene Gomez, Minzlaff, Klopp getroffen. Meinst du, dass Jürgen Klopp da schon eingebunden war?
Also es heißt, das muss ich gestehen, habe ich jetzt auch noch im Kicker gelesen, dass Jürgen Klopp, was diese Personalie angeht, schon mit eingebunden gewesen sein soll. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass man so ein paar ganz grundsätzliche Entscheidungen wie bleibt Marco Rose Trainer, was passiert mit Rufen Schröder, dass das auch mit Jürgen Klopp, der sich ja allerdings auf Kreuzfahrt befunden hat, ne? Also da stelle ich mir dann irgendwie so vor, dass der dann irgendwie am Pool oder so mal so eine SMS geschrieben hat. Also dass man so zwei, drei grundlegende Dinge mit Klopp besprochen hat. Ansonsten hat er sich ja erbeten, dass er noch in Ruhe gelassen wird, dass er noch Urlaub macht, er ist noch zu weit weg. Aber auch das ist ein Punkt, wo man jetzt gesagt hat, dass man keinen Schnellschuss jetzt mit Marco Rose macht und den vor die Tür setzt, dann hätte möglicherweise wäre dann der Einstand von Klopp schon mit so einem Misston passiert, wenn das deswegen, wenn's, also die Maßgabe war, wenn es irgend geht, ne, wenn er es schafft, die Mannschaft wieder zu stabilisieren und aus diesem Niederlagenstrudel rauszukriegen, dann will man mit Marco Rose weitermachen.
Gut, dass jetzt Klopp jetzt nicht gegen sein Buddy Marco Rose da, aber das ist jetzt, nochmal ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei dieser Ebene sind, Gomez, Minzlaff, Klopp mit Sternchen, wird jetzt dann erst so richtig losgehen, immer noch ein bisschen komisch, das zu sagen, aber irgendwie werden wir uns schon dran gewöhnen. Kam denn dann auch von dieser Ebene die Entscheidung, das USA-Trainingslager zu machen? Was glaubst du?
Auf jeden Fall. Das ist Konzernstrategie. Also auf der Ebene wird sowas dann entschieden. Natürlich kann Marco Rose da als Trainer irgendwie auch noch ein Wort mitreden, aber es ist jetzt nicht wirklich, also so wie ich das einschätze, liegt das nicht wirklich in seiner Macht zu sagen, ich will aber kein USA-Trainingslager, ich möchte lieber irgendwie in die Alpen fahren, ne? Also das ist schon eine Clubentscheidung. Also die sowohl Konzernentscheidung als auch Clubentscheidung hier in Leipzig vor Ort.
Und glaubst du, dass die selbstkritisch genug sind, das zu hinterfragen, was sie da entschieden haben?
Ich denke, dass das bei der Aufarbeitung, dass das auf jeden Fall mit auf den Tisch kommt. Und Marco Rose ist ja auch ein Typ, der Tacheles redet. Und ganz sicher, wenn da so eine Runde beisammensitzt, jetzt in der Winterpause wird es das ja auch nochmal geben. Hat es auch vorher jetzt schon aller drei Tage nach jeder Niederlage aufs Neue halt wieder gegeben, dass sich alle zusammengesetzt haben. Und dann wurden mit Sicherheit, wurde auch dieses Thema mal aufgemacht. Ja, aber das ist bisher jetzt nicht an die Öffentlichkeit gedrungen.
Ja, das
wie man darauf legt, das ist mal ein Thema für die Winterpause. Um das nochmal zu reflektieren. Ich denke auch, dass Marcel Schäfer hat da bestimmt auch eine Meinung dazu. Der war ja damals noch nicht im Amt, als diese Tour unternommen wurde. Der ist ja gerade dann ganz frisch dazugekommen. Hat da nichts mitentschieden.
Also von außen macht für mich Leipzig gerade den Eindruck eines Clubs, der total schief aufgestellt ist. Also weil man hat, du hast sportliche Ambitionen, du hattest auch immer einen sportlichen Masterplan, der wurde aber schon peu à peu verändert, auch gewachsen mit dem Erfolg. Also du kannst dir eben nicht mehr nur irgendwelche 17-jährigen Innenverteidiger aus der zweiten französischen Liga holen, die dann in zwei Jahren gut sind, sondern du brauchst eben Spieler. Eigentlich das, was Nusa jetzt gezeigt hat, das war zwar nicht geplant, aber das ist das, was gerade gefordert ist. Du brauchst einen Spieler, der dir gleich helfen kann. Du kannst nicht ewig warten. Uwe Draogo ist da schon quasi eins von wenigen Losen, was man gezogen hat in der Lotterie. Da hofft man einfach drauf, dass der schnell genug den Schritt macht und den man so langsam ranführen kann. Aber also Leipzig hat sich quasi in seiner Aufstellung verändert, gleichzeitig in seiner Wahrnehmung verändert und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass sich das Fußballgeschäft auch ein bisschen mit verändert hat mit Leipzig. So gewisse Vorteile, die Leipzig früher hatte durch Scouting und so weiter, die sind jetzt ein bisschen weniger groß geworden gegenüber anderen Vereinen. Auf mich wirkt das aber, als sei man irgendwie schief aufgestellt. Als ob so der neue Masterplan fehlt, dass man sagt, okay, also wir qualifizieren uns jetzt in der Regel für die Champions League, das muss weiter das Ziel sein. Was ist jetzt der nächste Step, den wir gehen wollen? Weit kommen in der Champions League, Platz 2 attackieren in der Liga, ich weiß es nicht, vielleicht mal da sein, wenn Bayern schwächelt, das wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Wann kommt man mal aus dieser Phase raus, dass alle Expertinnen und Experten sagen, Mensch, Leipzig hat eigentlich einen super Kader, einen der besten der Liga. Ja, warum sehe ich das dann nicht, wenn man auswärts bei Bochum spielt? Warum gibt es immer wieder diese Spiele, wo man einfach keine Idee hat, wie man ein Tor erzielt und so weiter und so fort? Würdest du mir da zustimmen bei dieser Ferndiagnose, dass Leipzig gerade eigentlich so eine Neuausrichtung bleibt innerhalb der Leitplanken, die man hat?
Ja, da würde ich dir im Grunde zustimmen, und genau deswegen, ich glaube, dass Oliver Minzlaff und Co., dass die das im Grunde ähnlich sehen, deswegen wurde ja auch Jürgen Klopp verpflichtet. Also von dem erwarten die sich ja, dass er da eine neue Identität, Philosophie für die Clubs, oder zumindest nicht keine neue, aber diese Philosophie anpassen kann für die Vereine, ne? Also das soll ja seine Hauptaufgabe sein, so als Mastermind, wie das eben früher Ralf Rangnick war, dass man diese neue Stufe erreicht. Und grundsätzlich ist es so, dass es ja aktuell eine Lücke gibt zwischen dem, was wir sehen und was da ist, auch an Spielern, und dem, was sich Oliver Minzlaff vorstellt. Ja, das war ja ganz deutlich in dem Kicker-Interview, wo er sagte, wir waren nie da, wenn die Lücke mal aufging. Und was du eben gerade sagtest, wenn Bayern schwächelt, will RB da sein. Auch so Champions League Achtelfinale will man eigentlich auch gern mal überstehen. Man schielt schon Richtung deutsche Meisterschaft und Europa Top 12, Top 8. So, ne? Das ist eigentlich so der Gedanke oder der Wunsch, das Ziel von Red Bull, von Oliver Minzlaff, wie sich RB Leipzig entwickelt. Und da gibt es ja doch eine Diskrepanz zwischen dem Kader, der da steht, und diesen Zielen. Dann natürlich können noch plus die ganzen Entwicklungen kamen jetzt dazu, die auch teilweise unglücklich waren mit den Verletzten und sowas. Das konnte man jetzt nicht alles einplanen, ne? Das ist so richtig. Also wenn man so ein Entwicklungsteam sein will, dann kann man jetzt auch nicht irgendwie sich 27 Spieler da hinsetzen oder so, ne? Sondern dann machst du das halt, also planst du schon mit ein paar weniger, damit eben die Jungen auch wirklich auf Einsatzzeiten kommen. Das hat sich natürlich jetzt aufgrund der Vielzahl an Verletzungen, war das jetzt letztlich auch eine Achillesferse, dass es eben keine oder kaum noch Alternativen gab. Es gab ja teilweise jetzt, ja, Spiele, wo nur noch zwei halbwegs fitte Profis auf der Bank saßen und sonst halt noch ein paar 16- und 17-Jährige aus dem Nachwuchs.
Es war so schlimm, dass zum ersten Mal das passiert ist, was Leipzig früher immer behauptet hat, nämlich, dass der eigene Nachwuchs Spiele macht. Dann durftest du beim Stand von 0-4, durftest du da mal auflaufen. Ja, herzlichen Dank dafür. Aber ich meine, dass Oliver Minzlaff all das will, das ist ja klar. Ich meine, Minzlaff ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, zurückhaltend zu sein in dem, was er von sich selbst denkt und was er von anderen erwartet und so weiter und so fort. Aber kann denn Leipzig das überhaupt erreichen? Und woher kommt eigentlich dieser Glaube, dass Jürgen Klopp derjenige ist, der auf dieser Position perfekt ist? Denn ich will natürlich nicht sagen, Jürgen Klopp habe keine Ahnung von Fußball oder so. Das wäre ja völlig brutal falsch. Und er ist ein Menschenfänger und er hat wahnsinnig viel erlebt und so weiter und so fort. Aber diese Aufgabe hat er doch auch noch nie übernommen.
Richtig, diese Aufgabe ist für ihn neu, deswegen hat er ja auch gesagt, dass er findet das spannend, er will das mal machen, so nachdem er sich all die Jahre aufgerieben hat, sozusagen an der Seitenlinie, jetzt diese übergeordnete Funktion mit den verschiedenen Clubs und so weiter. Ne, da hat er auch viel Kritik dafür bekommen, dass er das interessant findet und machen will, und er hat sich ja aber dafür entschieden. Ich finde, grundsätzlich kann Klopp schon jemand sein, der genug Expertise hat und Einfluss, um zum Beispiel Oliver Minzlaff auch so eine Modifizierung dieser eigentlichen Strategie, Talente kaufen, teurer verkaufen nach 2 Jahren, wieder neue einkaufen und so weiter, der diese Strategie mal modifizieren kann. Also in zum Beispiel in so eine Richtung, ich spreche jetzt im Sinne von Klopp, also RB Leipzig macht das periodischer. Also man bleibt dabei, auf Talente zu setzen und legt aber ein oder zwei Jahre fest, in denen der Kader möglichst beisammengehalten wird und nur ganz punktuell ergänzt wird und dann geht dann in diesem Jahr auf Titel. Ne? Also dass man wie so eine Vierjahresplanung oder sowas macht, dass man ein Jahr definiert als das Titeljahr. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber...
Ja, vor allem klingt es doch nach etwas, was jeder Trainer hassen würde. Und damit müsste das doch auch Jürgen Klopp hassen. Also Jürgen Klopp weiß doch besser als ganz, ganz viele andere Menschen, inklusive uns beiden, wie viele Dinge schiefgehen können, wie schlecht Fußball planbar ist und wie sehr letztlich auch der Zufall eine Rolle spielt. Und zwar im ganz Kleinen auf dem Spielfeld und aber auch im ganz Großen, Verletzungen, Umfeld und so weiter und so fort. Manchmal ist die richtige Zeit für einen Titel und manchmal ist sie einfach nicht. Und du kannst es aber nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Und ehrlicherweise, ich verstehe das, was du sagst, aber so funktioniert Fußball nicht. Also wenn die jetzt sagen, wir machen jetzt unser Titelfenster auf von 2025 bis 2027, wenn die Bayern da gerade wieder vorher auf die Mütze gekriegt haben, Shoppingtour gemacht haben, neuen Trainer haben, rasieren die vielleicht die Liga und dann musst du danach sagen, ja, wir hatten jetzt unser Titelfenster, aber war irgendwie dann doch der falsche Zeitpunkt, Pech gehabt. Und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wo will Leipzig noch hinwachsen? Also sportlich, klar, man will Titel gewinnen, man will mal weiterkommen in der Champions League, aber im Grunde hat man doch jetzt wirklich ein sehr hohes Niveau erreicht. Du bist auf Platz 3 bei den Einnahmen, du bist auf Platz 3 bei den Ausgaben, du bist quasi hinter Bayern und Dortmund, klar. Macht die Lücke kleiner, das kann so ein zwischenzeitliches Ziel sein, aber sportlich gesehen ist es ja schon so, dass Leipzig oft genug vor Dortmund gelandet ist und an Bayern hat man sich halt bisher die Zähne ausgebissen. Gleichzeitig erlebe ich jetzt auch nicht, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber ich erlebe jetzt auch nicht eine Euphorie in Leipzig, wo man das Gefühl hätte, Mensch, hier wächst jetzt aber wirklich viel zusammen. Ich weiß, dass die ZuschauerInnen-Debatte im Stadion, dass die schwierig ist und dass da auch definitiv das Stadion nicht hilft. Also wenn du ein 40.000er Stadion hättest, dann würden wir wahrscheinlich ganz viel dieser Debatte gar nicht führen, weil das wäre nämlich wahrscheinlich immer voll. Aber meinem Empfinden nach ist es nicht so, dass gerade eine Euphorie herrscht und die Leute sagen, in den letzten Jahren hat sich so eine Bindung zu diesem Club gebildet, dass wir kommen, egal welcher Gegner der Gegner ist und dass wir auch so eine Schwächephase mal aushalten, sondern meinem wieder Ferndiagnose, Eindruck nach, hat Leipzig eigentlich das erreicht, was man erreichen kann, an diesem Standort, mit diesem Konzept. Und alles andere ist BVB 2.0. Und das ist ja auch ausreichend, ist ja okay, ist ja völlig gut. Aber muss man halt auch anerkennen, dass es da halt gewisse Grenzen gibt.
Richtig. Ich glaube, auch durch die Erwartungen, die jetzt zum Beispiel Minzlaff dann öffentlich schürt, ne? Das ist ja dann auch so eine, irgendwie, da entsteht ja dann in Leipzig auch in der Öffentlichkeit so eine Wahrnehmung, ach Gott, eigentlich wollten wir ja irgendwie oben anklopfen, jetzt wird das wieder nichts und so, ne? Da bleibe ich jetzt irgendwie bei so einem Spiel Sonntagabend weg, ne? Und das trägt jetzt auch nicht gerade dazu bei, diesen Status quo, also so als so ein Champions League Team, Platz 3, Platz 4 in der Liga, dass man das ja hier in Leipzig mehr wertschätzt. Ne? Also das ist schon so, auch durch diese Aufstiegserzählungen der vergangenen Jahre, dass die Leute eigentlich immer weiter wollen und so. Und das bedient ja im Prinzip dann auch Minzlaff mit der Forderung, wir wollen dann mal ganz oben da sein. Und auch Eberl hat das ja vorher erzählt und so weiter. Ne? Dann auch mal da sein, wenn die Titel vergeben werden und wenn die Lücke aufgeht und so. Und deswegen ist da jetzt, also da gebe ich dir absolut recht, also jetzt gerade auch in der Phase ist da jetzt keine Euphorie zu spüren, sondern eher so eine gewisse Tristesse. Ne? Die Leute überlegen sich das dann dreimal, ob sie ins Stadion gehen und dann ihre Dauerkarte auch tatsächlich nutzen. Denn die Verkaufszahlen sind ja immer ganz gut. Ne? Es geht ja halt eher um diese No-Show-Rate, dass die Leute dann eben auch mal einfach wegbleiben und ihre Karte benutzen und dann hat man dann doch schon größere Lücken im Stadion.
Ja, und ich meine, das ist der Kern des Fußballs. Es ist ein Unterhaltungsprodukt. Wenn zu wenige Leute kommen, um es anzugucken, dann hast du eigentlich ein ganz großes Problem. Und das wird aber zu wenig adressiert. Kann es vielleicht sein, ich gehe jetzt von einem großen Thema in ein noch größeres Thema, dass das Problem von Leipzig ist, auch auf die gesamte, in Anführungszeichen, Vereinshistorie hin gesehen, dass man aus verschiedenen Gründen Dinge behauptet hat, die noch nicht da waren und gehofft hat, dass die Dinge dann so werden, wie man es behauptet hat, damit man dann neue Dinge behaupten kann. Also ich werde das kurz ein bisschen konkreter machen. Ralf Rangnick setzt sich hin und behauptet einfach, dass Leipzig die drittmeisten Fans in der Liga hätte. Und das ist halt einfach grotesk falsch. Und er kommt mit dieser Behauptung aber durch, weil es wird nicht kritisch hinterfragt von genügend Medien. Die freuen sich, dass sie eine Schlagzeile haben, die ja dann auch viel geklickt wird, weil alle regen sich drüber auf. Und Ralf Rangnick hofft einfach, naja, wir werden ja jetzt dann schon irgendwie Fans bekommen. Und so setzt man immer Behauptung auf Behauptung. Und Oliver Minzlaff setzt jetzt eben auch die Behauptung in den Raum. Wir müssen jetzt angreifen, wir müssen da sein, wenn die Bayern straucheln. Und das ist ja vom Kern her nicht falsch. Aber wie groß dieser Sprung ist, haben wir doch wirklich in den letzten 11 Jahren gesehen. Bei Leverkusen musste alles zusammenpassen, eine absolut perfekte historische Saison, dass sie es geschafft haben, ein nicht gerade überzeugend spielendes Bayern die Meisterschaft wegzuschnappen. Dortmund hat es bis zum letzten Spieltag, dachten wir, sie hätten es geschafft, sie haben es sich wieder wegschnappen lassen. Also sprich, dieser Sprung ist irre hoch und die Frage muss erlaubt sein, was käme denn nach der ersten deutschen Meisterschaft? Ist dann alles vorbei? Also ist das nicht vielleicht das Grundproblem von Leipzig, dass man immer wieder sehr, sehr hohe Ansprüche formuliert, weil so funktioniert Marketing, so funktioniert eine Konzerndenke. Ich verstehe, wo das herkommt, aber du wirst immer ein Gap zur Realität haben und vielleicht spüren wir das halt jetzt gerade, weil nach oben sportlich nicht mehr so wirklich viel geht.
Hm. Ja, auch da gebe ich dir grundsätzlich recht. Andererseits ist das natürlich die Idee, das war ja auch immer Rangnicks Ding, Visionen zu entwickeln und den Club da schon in der vierten Liga hat er sich ja ausgemalt und auch den Spielern das bei der Verpflichtung so genauso beschrieben. Wir werden in der Bundesliga spielen und in
da hat's ja noch gestimmt. Genau, da konnte man da das ja noch
richtig,
schaffen.
Da hat's ja noch gestimmt. Also das können wir jetzt, also in dem von dir angesprochenen Beispiel ist das so, aber ganz vielen Spielern gegenüber zum Beispiel hat er das eingehalten. Ne? Hat also Josef Paulsen etwa holte etc. Also hat den die Karrierewege da schon ganz gut vorgezeigt. Insofern ist, finde ich es auch nachvollziehbar, wenn man als Club, als Verein natürlich eine Idee hat, wo man will. Also es käme jetzt auch schräg rüber, wenn die jetzt sagen würden, also da, wo wir jetzt sind, Platz 4, das ist für uns das absolute Maximum, mehr geht nicht und wir versuchen uns da einzurichten. Das würde wahrscheinlich auch vielerorts kritisiert werden, wenn sich RB Leipzig so in diesem also derart äußern würde. Und insofern kann ich das schon verstehen, dass man da auch mehr will, aber das heizt natürlich dann oder schafft Erwartungshaltungen und heizt diese Situation dann auch immer an. Und gerade wenn es dann schlecht läuft, dann klafft das natürlich dann sehr auseinander, die Erwartungen und dann 6 Niederlagen in der Champions League.
Ja. Ja, und die Problematik ist, irgendwann gehen dir die messbaren Ziele aus. Im Sport. Denn der allerwichtigste Key Performance Indicator, also die Messgröße, ist die Tabelle. Und ich verstehe, wo das herkommt, dass du immer wieder neue. Ich habe selbst lange genug im Marketing gearbeitet, um so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie sowas tickt, wie Performance Reporting und so weiter funktioniert. Und ich habe im digitalen Marketing gearbeitet, da wird sowieso alles durchgetrackt und so weiter und so fort. Und dann geht es aber irgendwann nur noch darum, alles um 3%, beziehungsweise am besten natürlich um 10%. Es müssen Double Digits müssen sein, musst du es steigern und dann trickst du das irgendwie so hin und dann wird das auch schon. Also ich verstehe, woher das kommt. Aber im Sport ist es doch nun aber wirklich so, dass du ab einem gewissen Punkt quantitativ nicht mehr erfolgreicher werden kannst. Jetzt hat ja Leipzig sogar schon die ersten Titel. Sie haben doch den DFB-Pokal schon gewonnen. Sie haben diesen Wettbewerb mehr oder weniger, wenn man es möchte, dominiert über den ganzen Zeitraum hinweg. Was soll da noch kommen? Und da verstehe ich nicht, warum die viele Entscheidungsträger im Fußball, da ist Leipzig bei weitem nicht alleine. Ich meine, Caro bei Leverkusen. Das ist ja Katastrophe, was der manchmal sagt, weil einfach das Erwartungen schürt, die sehr wahrscheinlich nicht gedeckt werden können. Und warum formuliert man dann nicht andere Visionen? Man braucht ja etwas, auf das man hinarbeitet, da gebe ich dir recht. Man kann doch zum Beispiel sagen, wir wollen, dass bei uns die aufregendsten jungen Fußballtalente spielen. Wir wollen, dass, wenn du bei uns ins Stadion gehst, dass du einen attraktiven und tollen Fußball siehst. Das war nämlich ein Teil der Erzählung, die auch Ralf Rangnick hatte. Die hat auch nicht immer gestimmt und das ist mir schon klar, das wird auch nicht immer stimmen, aber dann läuft quasi, dass du Dritter, Zweiter oder Vierter wirst, das läuft quasi nebenher, aber du hast trotzdem etwas, auf das du hinarbeiten kannst und dann kann es auch sein, dass auch mal quantitativ ein erster Platz bei rausspringt, aber du gibst eben nicht immer wieder Dinge vor, die nicht erreichbar sind. Also Top 8 Rasenballsport Leipzig in Europa, es tut mir leid, aber das ist doch absolut albern und das muss doch auch jeder wissen, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, wenn man sich den Welt- oder den europäischen Fußball anguckt, wie er strukturiert ist. Die Bayern müssen alles tun, um irgendwie in den Top 8 drin zu bleiben. Dortmund ist da schon lange rausgefallen. Also sorry, dass ich mich da jetzt auch so emotionalisiere, aber ich finde das einfach so wahnsinnig kurz gedacht und eigentlich auch enttäuschend. Vielleicht hätte ich es erwarten sollen, aber eigentlich auch enttäuschend, dass das immer noch so funktioniert, dass man nur diese Messgrößen hat und das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
Naja, die anderen Messgrößen hast du ja auch, ne? Also die, das von dir angesprochene, wir sind die Station für die spannendsten jungen Spieler und so weiter, ne? Passiert natürlich auch, aber das wird nie, ist medial nie so präsent und wird nie so in Vordergrund gestellt in den öffentlichen Äußerungen, wie man das vielleicht tun könnte. Stattdessen dominieren dann eher eben diese Minzlauf-Aussagen, zum Beispiel aus dem Kicker, ne, dass man eben die von dir genannten messbaren Größen, also letztlich Titel sehen will. Ne, also die wollen mehr sein als nur diese Station, diese spannende Station und mit die spannenden Spieler, sondern die wollen das auch mit Titeln untermauern und beweisen, dass es auch titelfähig ist. Und dass das möglich ist, ist halt diesen, zumindest in einer Meisterschaft, im Pokal hat es ja geklappt, aber in der Meisterschaft, den Beweis sind sie bisher halt noch schuldig geblieben. Und jetzt verbindet man eben mit Jürgen Klopp diese Hoffnung an die Idee, überall so anzupassen und da Gedanken reinzubringen, was die Kaderzusammenstellung angeht, was Inputs für die Trainer angeht, dass der auf allen Ebenen, dass man noch ein paar Prozent wächst, um dann eben diese Lücke zu schließen. Aber natürlich ist das utopisch zu denken, dass jetzt Jürgen Klopp da so ein, der kann schon ein paar Leitgedanken reinbringen, aber Jürgen Klopp wird jetzt nicht dafür sorgen, dass RB Leipzig deutscher Meister wird.
Ja, und selbst wenn, dann wäre Rasenballsport Leipzig deutscher Meister 2026, 2027 und was kommt dann danach? Also das meine ich ja mit dem, dass dir irgendwann die quantitativen Messgrößen ausgehen, zumindest in der Tabelle. Irgendwann gibt es kein Drüber mehr. Und es ist halt die inhärente Enttäuschung, die auch verpflichtend obligatorisch dann immer mit dabei ist, wenn du solche Ziele formulierst. Und wie gesagt, ich verstehe es, wo es herkommt. Ich sehe aber einfach nur da Probleme auf Leipzig zukommen, weil auch gleichzeitig, zumindest nach außen hin, ich hoffe, dass es im Verein und auch im Stadionumfeld und so weiter anders ist, nach außen hin erkenne ich da auch so ein bisschen eine fehlende Wertschätzung für das, was man schon hat. Also natürlich will ich 70.000 Zuschauer bei jedem Heimspiel, die vollkommen euphorisiert die Mannschaft nach vorne peitschen, aber man könnte doch auch anerkennen, und ich weiß, dass das jetzt ganz viele Leute hassen, wenn ich jetzt mal was Positives über Leipzig sage, aber dass man einen Schnitt von, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 40.000 und 50.000 auch ohne No-Show-Rate, also irgendwie sowas hat man ja, 35 bis 40 sind schon in der Regel da, das sieht halt einfach super ätzend aus in dieser riesigen Schüssel, aber dass die da sind, das ist doch was, dass man die Fans hat hinter dem Tor, die immer da sind, die auch verschiedene Aktionen machen, die man auch einfach gut finden muss, die sich einsetzen für Obdachlose und andere Dinge und so weiter. Das ist doch richtig was. Du hast sehr, sehr viele Kinder, die du für Leipzig begeistern konntest. Das ist doch schon mal was. Und mir fehlt da so ein bisschen, aber bitte korrigiere mich, wenn ich da einfach ganz viel nicht mitbekommen habe, die Wertschätzung für das, was man schon hat und auch ein bisschen die Pflege dessen, was man da schon hat. Weil gefühlt möchte Leipzig immer noch nur den neuen Zuschauer noch ins Stadion holen und ist gar nicht so sehr gut darin, Dankbarkeit für denjenigen zu zeigen, der schon da ist.
Mhm. Ja, es ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube, sowohl was dieses Umfeld angeht, eben als auch die sportliche Entwicklung. Ne? Das ist auch ein Punkt, den übrigens Marco Rose immer mal wieder anspricht, der dann sagt, das ist keine Selbstverständlichkeit, irgendwie so einen vierten Platz zu erreichen, auch mit dem Budget, was RB Leipzig inzwischen hat. Und im Umfeld ist es im Grunde ähnlich. Ne? Also auch da will man eigentlich, also will man irgendwie immer eine Steigerung, aber natürlich ist es schon so, dass da ja inzwischen auch was gewachsen ist in Leipzig. Aber das Problem ist, das muss natürlich auch immer wieder belebt werden und mit neuen Generationen und so untermauert werden. Ne? Also so diese allererste Fangeneration, da haben sich inzwischen auch schon viele wieder abgewendet. Ne? Also das ist ja vielleicht auch mal dann so eine Lebensphase. Dann beendet, also gerade so eine aktive Fanszene, ne, dann beenden das manche, wenn sie Familie haben oder so, beenden die das dann mit 40 wieder und sagen, ich habe jetzt keine Zeit mehr, da irgendwie Choreos zu basteln und Banner zu malen oder so. Ne? Deswegen, das muss ja auch immer wieder nachwachsen und das sehe ich auch so, dass das zu wenig, dass da zu wenig insgesamt Förderung und vielleicht auch Wertschätzung stattfindet.
Es wird als gegeben angenommen und gleichzeitig läuft man aber in die Problematik rein, die alle Bundesliga-Vereine haben, dass ihr Stadionpublikum im Schnitt immer älter wird, auch wenn bei den Ultras sich quasi die Generationen durchwechseln, aber die Alten, die bleiben dann im Stadion sitzen, aber die Jungen kommen eben nicht nach. Und das wiederum wäre ja sogar was Zählbares. Nimm dir doch zum Beispiel als Ziel, dass du den Altersdurchschnitt deiner StadionbesucherInnen auf einem gewissen Schnitt hältst, den ja, der dann wieder marketingrelevant ist. Also die jüngeren Zielgruppen gelten eben als diejenigen, die mehr Geld haben. Müsste man jetzt nochmal auch genau im Leipziger Umfeld, das ist natürlich nochmal ein vielleicht etwas anderes als jetzt irgendwelche westdeutschen Städte, aber so generell möchtest du in der Regel eigentlich ein junges Publikum haben. Das könnte man ja auch tun.
Das möchte RB Leipzig auch, aber das wird ja die Öffentlichkeit getragen, weil sie haben ja das Älteste. Die haben das, zumindest war das mein Stand vor ein, zwei Jahren, die haben ja das älteste Dauerkartenpublikum der Liga. Wahnsinn. Und deswegen ist es jetzt schlecht zu sagen, wir wollen jetzt das Jüngste haben, weil das einfach in den, also gar nicht möglich sein wird in den nächsten Jahren.
Es würde zumindest passen, sich gleich dann wieder das unrealistische Ziel zu nehmen.
Ja, genau. Ja. Genau. Also das ist schon ein Ziel. Das läuft auch im Hintergrund ab. Ne? Aber da wird natürlich vieles trinkt dann davon auch nicht nach draußen. Aber das ist auf alle Fälle ein erkanntes Ziel, jüngeres Publikum ins Stadion weiterzuholen. Natürlich hast du auch viele Familien, aber es gibt eben auch sehr viele ältere Dauerkartenbesitzer.
Mhm. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich will ja niemanden aus dem Stadion raushaben, aber es ist eben für die Weiterentwicklung eines Vereins ist wichtig. Und es ist sehr auffällig, dass das ganz offensichtlich der DFL zumindest auch bewusst geworden ist. Denn wenn du dir Bundesliga-Übertragung von vor 5 Jahren anguckst und dir einfach mal nur anguckst, was an Fans wird gezeigt, das ist ja eine bewusste Entscheidung und dann quasi über eine ganze Saison hinweg kriegst du dann schon einen Eindruck, wie so das Briefing ungefähr war für die Regisseurinnen und Regisseure. Da waren es früher, also ganz früher waren es sehr, sehr viele Frauen, das ist jetzt zum Glück ein bisschen zurückgegangen. Dann hat man immer mal wieder gezeigt, dass, also der Lieblings sind eigentlich irgendwelche Pärchen oder Freundeskombinationen, die unterschiedliche Fanschals haben. Die werden dann das ganze Spiel über belagert von der einen Kamera und immer wieder wird auf die zurückgeschnitten. Und in dieser Saison, das ist in dieser Saison ganz, ganz deutlich zu merken, werden Kinder gezeigt. Kinder, Kinder, Kinder. Und zwar in jedem Stadion, überall und am allerliebsten haben die Regisseure St. Pauli, denn da sind die Kinder unten auf dem Zaun und da kannst du dann diese High-Definition-Kamera hinstellen, die 4K-Kamera und da haben die auch eine richtig schöne Blende hinten und einen verschwommenen Hintergrund. Also es ist ein Thema, das wirklich alle beschäftigt.
Ja, aber übrigens noch, weil du sagst, immer diese riesige Schüssel, ne? Also so groß ist das Leipziger Stadion gar nicht. Die Maximalkapazität liegt bei 47.000 gerade. Also es hat jetzt keine
es sieht halt wahnsinnig riesig aus, oder?
Ja. Ja, du hast halt noch diese alte, ist ja innerhalb dieser alten Zentralstadionschüssel sozusagen reingebaut, ne? Wo wir dann früher 100.000 Platz hatten. Aber jetzt, RB hat das ja selber ausgebaut, das Stadion. Das waren ja vorher war ja 42.000, jetzt haben sie 47.000, weil ja der unter anderem der Sektor B dann auch zum Stehplatzsektor wurde und also das ist eigentlich für den Stellenwert, so für den Club, ist das eigentlich eine ganz gute Größe. ist ja bei Top-Spielen ist das ja auch ausverkauft.
Ja,
aber ja. Und auch sonst, also bei vielen Spielen, haben wir ja schon besprochen, ne, sind die verkauften Tickets, da ist RB sehr, sehr gut dabei, was die Auslastung angeht. Bloß ist eben das tatsächliche Erscheinen und das Kaufen der Tickets, weil dann werden manchmal so Bundles verkauft, Viererpacks oder eben dann die Dauerkarte, die zu wenig genutzt wird und so weiter. Das sind halt dann die Punkte und dann hat man immer mal wieder auch große Lücken im Stadion. Ist ja auch so Dauerthema, auch bei eigener Fanszene und bei gegnerischen Fans, das wird ja dann immer vorgeworfen. Oder jetzt neulich Wolfsburg, wo, glaube ich, nur 10.000 Leute gekommen sind zum Pokalspiel gegen Hoffenheim, war das, oder?
Ja, ja.
Das ist ja ein ähnliches Thema.
Ja, ja, also Leipzig hat es definitiv nicht exklusiv. Eine gewisse Kategorie Verein ist quasi eher prädestiniert für dieses Problem, aber generell No-Show-Rate gibt es auch in der Allianz Arena bei den Bayern, da kannst du dir sicher sein. Und auch auf Schalke habe ich schon aus guten Quellen gehört. Das wird dann eben auch nicht kommuniziert und es ist aber halt nicht ganz so auffällig bei Leipzig. Das meine ich eben mit der Schüssel. Ich finde, optisch ist es eben eine große Schüssel und da ist bei der richtigen Beleuchtung siehst du da auch jeden roten Sitz sehr gut durch. Und ich meine, das ist ja quasi ein Meme über Leipzig, dass du den RBL-Schriftzug lesen kannst, auch wenn das Spiel schon angepfiffen ist. Dann heißt es, okay, gut, dann war jetzt nicht Bayern oder Dortmund da.
Ja.
So ist es eben.
Absolut, ja. Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, was du vorhin angesprochen hast, was auch die Erwartungshaltung angeht, ne? Eben, dass man dann das vielleicht auch einfach mal weglässt, so ein Spiel gegen Bochum oder so und oder wenn es halt gerade mal eine schlechte Phase ist, das entspricht dann eben der Erwartungshaltung und der Erzählung der gesamten Club-Erzählung seit der Gründung eigentlich, ne?
Genau, und das ist nämlich genau der Punkt, von dem ich ja vorhin kam, dass man eben falsche Erwartungen geschürt hat und dementsprechend auch ein Publikum anzieht, das dann eben schneller enttäuscht ist und dem ein Spiel gegen Bochum nicht wertzuschätzen weiß. Mhm. Und ich finde nämlich, dass es da auch so ein Auseinandergehen der soziokulturellen Bewertung des Leipziger Umfelds gibt. Weil auf der einen Seite ist es ein Fakt, dass im Gesamtostdeutschland einfach ein ganz anderer Vermögensstand vorhanden ist als in Westdeutschland und dementsprechend ist es ein Thema, ob du zum Halbfinale in der Europa League nach Glasgow fliegen kannst oder nicht. Das sollte man nicht kleinreden. Auf der anderen Seite haben wir aber dann den seltsamen Tatbestand oder die Tatsache, dass eben viele Dauerkarten verkauft werden, die Leute aber offenbar dann trotzdem das nicht nutzen. Also das scheint ja auch, also ich will das nicht miteinander gleichsetzen, aber halt in Beziehung zueinander setzen. Ich finde, also da explodiert mir immer wieder der Kopf, weil ich kriege das nicht zusammen und es ist auch vielleicht nicht so leicht erklärbar, warum beides wahr ist.
Ja, letztlich sind wir da aber schon bei einer Bedeutung, die so ein Club für dein Leben hat, ne? Also für das Leben des Fans. Und das ist natürlich, also ganz klar ist das natürlich so, dass das irgendwie bei Clubs wie Eintracht Frankfurt oder so, wenn sind die Kinder wahrscheinlich die Kinder von Fans, die sind schon seit Geburt Mitglied und dann ist das völlig normal, dass das sozusagen zu deiner Identität gehört, dass du irgendwie diesen Club supportest. Das ist kann ja auch bei RB Leipzig überhaupt nie so sein. Also vielleicht gibt es jetzt eine erste Generation, die halt mit dem Club aufgewachsen sind, aber diese Größe und Bedeutung, die ein Club anderswo hat, der ist ja mit RB Leipzig so nicht zu spüren. Das ist einfach.
Ja, ja.
Also ist aber, auch natürlich.
Aber da läuft man natürlich in ein Problem rein. Denn das ist ja, da hat jetzt Leipzig das Problem, dass wir das schon bei Wolfsburg gesehen haben, dass wir das schon bei Hoffenheim gesehen haben und ehrlicherweise auch bei Leverkusen, auch wenn die jetzt gerade mal eine bessere Phase haben. Aber dass das Narrativ aufgebaut wurde, über die Jahrzehnte hinweg bildet sich dann dieselbe Fankultur, die wir bei Vereinen haben, die schon zur Bundesliga-Gründung zum Beispiel Bundesliga-Liga-Mitglied waren. Und es ist nicht komplett falsch, es baut sich ein gewisser Stamm an Menschen auf. Das hast du bei der Meisterschaft von Leverkusen gesehen, wo eben auch es genügend Leute gab, die gesagt haben, ich bin seitdem ich 3 Jahre alt bin, habe mich meine Familie hier zum ersten Mal mit hergenommen und so weiter und so fort. Und das ist der größte Tag meines Lebens. Aber wenn die erste Fangeneration schon eine ist, die eben mit vielleicht falschen oder überzogenen Erwartungen ins Stadion geholt wurde. Und das denn eben dann schon die Fangeneration ist, die sagt, Heimspiel gegen Bochum, Samstag 15:30, nee, ich gehe lieber auf den Weihnachtsmarkt, dann wird ja auch die nachkommende Fangeneration, die von denjenigen wahrscheinlich dann ins Stadion gebracht wird, weil es ist ja tatsächlich noch ein oft familiär weitergegebenes Gut, Fußballfan zu werden, dann geben die diese Einstellung weiter. Während eben andere Leute, die ich auch sehr gut kenne, die wurden mitgenommen und die haben nicht mal hinterfragt, warum sie jetzt eigentlich gerade gegen Wattenscheid 09 ins Stadion müssen im November. Und irgendwann ist es ihnen gar nicht mehr aufgefallen, dass es vielleicht sogar noch andere schöne Dinge im Leben gäbe, weil dann war das die schöne Sache, die sie gemacht haben. Die Regelmäßigkeit ist ja dann auch was Schönes. Also das, finde ich, ist dann nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht jetzt einfach sagt, na, das wird sich jetzt über die nächsten Jahrzehnte so ausfaden. Das glaube ich nicht. Dafür muss Leipzig wirklich was verändern in der öffentlichen Kommunikation und auch in der Wertschätzung für die Fans, die kommen.
Mhm. Ist ein guter Punkt. Und vielleicht ist ja auch, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang des Gesprächs zurück, vielleicht ist es ja auch ein ganz wichtiger Prozess, mal so eine Niederlagenserie auch zu ertragen. Also um ne, irgendwie mit seinem Club zu leiden und sich dann auch wieder zu freuen, wenn dann Siege wie gegen Eintracht Frankfurt gelingen. Mhm. Das ist auch übrigens auch so ein Spruch von Rose immer, dass das irgendwie einfach auch dazugehört. Also er hat sowas sinngemäß gesagt, es gehört auch mal dazu, aus der Champions League auszuscheiden gegen eine starke Konkurrenz bei eigenen Problemen und so weiter. Es soll keine Entschuldigung sein, aber das gehört zu einer Vereinsentwicklung dazu und es gehört zu einer Mannschaftsentwicklung dazu, dass man auch gemeinsam mal durch dieses Tal geht. Deswegen auch eine gute Entscheidung, dass das eben jetzt auch mit Rose zusammen passiert. Und das kann auch dazu beitragen, da insgesamt die Fan-Identität oder so zu stärken, ne, wenn man vielleicht auch mal so ein Tal hat.
Definitiv. Also ohne Tiefen keine Höhen, sonst sind die Höhen ja gar nicht mehr als solche erkennbar. Dann lass mal zum Abschluss noch zwei Prognosefragen klären. Die eine, die ich an dich habe, ich glaube, ich habe die Antwort gerade schon rausgehört. Es geht eben um Marco Rose. Also jetzt sieht alles wieder besser aus. Es geht jetzt allerdings dann mit dem Auswärtsspiel bei Bayern jetzt auch ein undankbares nächstes Spiel. Aber dann hat man ja die kurze Winterpause zur Vorbereitung. Glaubst du, dass Marco Rose noch zur Saison 25/26 auch Trainer sein wird bei Leipzig? Passt er zu dem, was Leipzig möchte?
Ich finde grundsätzlich passt das. Also er bringt sehr viel mit. Ne? Also im Grunde steht er ja für diesen Red Bull Fußball. Also das da passt seine Spielidee passt eigentlich sehr gut zum Club. Er kommt aus der Region. Er hat die Fähigkeit als Moderator, die eben auch gewisse Dinge rund um den Verein einzuordnen. Er bringt da so auch ein gewisses geerdetes etwas geerdetes halt mit zu RB Leipzig ein. Und das finde ich, also insgesamt finde ich das gut. Das hatte ich auch neulich mal in einem Kommentar geschrieben, wo er meiner Meinung nach irrt ist. Er sagt, inhaltlich haben wir kein Thema. Es geht immer nur um Intensität und um die Idee umzusetzen. Und ich glaube, das braucht sich über kurz oder lang auf. Ne? Also die Spieler, die Mannschaft braucht mehr Werkzeuge an die Hand, mehr Handwerkszeug, als das aktuell zu sehen ist. Und ich würde mir wünschen, dass das gemeinsam mit Marco Rose gelingt. Und glaube aber, dass er dafür einen gewissen Input braucht. Also ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber er hat damals in Salzburg, hat er zum Beispiel jemanden wie René Maric dazugeholt, der dann auch später in Gladbach und in Dortmund mit ihm gearbeitet hat. Ne? Also ich würde mir wünschen, er würde auf diesem Level, was Spielidee, Spielstruktur angeht, vielleicht kann das auch jemand im Umfeld von Klopp leisten. Also Klopp wird jetzt nicht ganz alleine anfangen, der hat ja sicherlich dann auch noch ein Team an seiner Seite, das möglicherweise über diese Schiene auch noch mehr Input dazu kommt und dafür, müsste natürlich auch Marco Rose zulassen, dass sozusagen da auch sein eigenes Repertoire vielleicht erweitert wird, denn da muss RB Schritte machen. Ne? Das kann jetzt, wie wir anfangs besprochen haben, irgendwie die Erkenntnis sein, na, wenn Xaver Schlager fehlt, dann wird es halt schwer, so ja. über Wochen und Monate. Ne? Also es braucht darüber hinaus, muss das das Spiel, du brauchst ein besseres Positionsspiel, du brauchst ein direkteres Spiel, ein besseres Belaufen der Räume, wie das zum Beispiel auch in Stuttgart oder Leverkusen zu sehen ist. Also was das Kombinationsspiel angeht, hat RB einfach gewisse Defizite. Ne? Sie können halt den klassischen Rose-Fußball, mit dem können sie auch Mannschaften überrennen. Das hat man jetzt in der Krisensituation ja gegen Frankfurt im Pokal zum Beispiel gesehen. Aber dazu brauchst halt immer eine extrem hohe Intensität und vielleicht kann im gewissen Punkt, das hat man auch letzte Saison gesehen, eine Mannschaft so eine Intensität halt auch mal nicht zeigen, ne, wenn es halt gerade zehrend ist. Und dann läuft die Mannschaft immer mal wieder Gefahr, auch komplett in sich zusammenzubrechen. Das war letzte Saison, ich glaube im Februar oder Ende Januar, Februar war das bei einem 2:5 in Stuttgart so. Jetzt war es so, da war auch so eine schwere Phase, wurde Rose auch schon mal in Frage gestellt. Jetzt hatte man diese Phase mit dem Höhepunkt 1:5 gegen Wolfsburg zu Hause. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo äußere Umstände, auch Belastung etc. dazu führen, also gar nicht unbedingt irgendwie Willen der Spieler oder so, da würde ich jetzt gar nicht drauf gehen, aber so, wo Umstände dazu führen, dass halt dieses System zusammenbricht und da brauchst andere Lösungen, wenn RB dann diese Spitzenmannschaft sein will und noch weiter nach oben klettern will, als das aktuell der Fall ist. Ich glaube, so für den Status quo, Platz 3, Platz 4, passt das auch so, wie es jetzt ist.
Mhm. Okay, ich dezidiere mal die Antwort raus. Marco Rose wird noch Trainer sein, aber er wird Verstärkung bekommen haben im Trainerteam.
Das dafür würde ich plädieren.
Okay, gut, dann locken wir das ein. Und die zweite Frage ist, werden wir Jürgen Klopp irgendwann als Trainer auf der Bank von Leipzig sehen?
Das würde ich ausschließen. Ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp dazu Lust hat, Trainer von RB Leipzig zu sein. Also da dieser Entwicklungsstufe ist er, glaube ich, das ist nicht mehr sein Level, oder? Also ich glaube, der ist sieht sich eher auf der Ebene jetzt dieser Gesamtentscheider zu sein, beziehungsweise irgendwann mal Nationaltrainer zu werden. Also ich glaube nicht, ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, dass er sich von Oliver Minzlaff überreden lässt, den Trainerposten einzunehmen.
Ja gut, man konnte sich viel nicht vorstellen, ehrlich gesagt, bei Jürgen Klopp. Man hätte sich auch nicht vorstellen können, dass er tatsächlich diesen Schritt noch geht nach den Stationen, die er bisher hatte. Aber die Diskussion will ich jetzt nicht nochmal führen, weil dazu ist auch, glaube ich, viel gesagt worden. Und vor allem seine Arbeit geht ja jetzt erst los. Also wir werden es ja dann erst beurteilen können, wie es auch wirklich ist. Ja, Uli, wir sind vom Hölzchen aus Stöckchen und dann auf den ganz großen Baum gekommen. Und haben viele Themen noch gar nicht angesprochen. Ich wollte eigentlich mit dir noch über die Abwehr reden, über die Torhüter-Situation oder so. Aber ich denke, das machen wir mal wann anders. Ich fand das jetzt sehr, sehr interessant, einfach mal so allgemein über Leipzig zu sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir dafür die Zeit genommen und dich darauf auch eingelassen hast. Danke dir.
Ja, danke dir für die Einladung und wir die anderen Themen, wie gehabt, besprechen wir beim nächsten Mal. in der Rückrunde.
Wir nehmen immer so einen Rattenschwanz mit und dann muss man einfach gucken, was da als nächstes kommt. Ja, in diesem Sinne genauso machen wir das und dann danke ich dir sehr, sehr herzlich und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Das hier, was ihr hier gehört habt, das war ein Fokus, der nur dank euch möglich ist, denn der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und in der Vergangenheit haben das gemacht unter anderem Eschenbrücher 56, Konsorg Micha SGE aus Köln und Habenhauser Jung sowie Schnippelinio. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt. Es hilft jeder Betrag. Ihr könnt das nach dem Value-for-Value-Prinzip machen. Also ihr entscheidet, was sind euch Folgen, wie diese hier wert und diesen Wert lasst ihr uns dann zukommen. Und ansonsten empfehlt diese Folge sehr gerne weiter. Abonniert diesen Feed, denn es werden noch weitere Schwerpunkte erscheinen, noch in dieser Woche zu Dortmund und eventuell vor Weihnachten auch noch etwas zum FC Bayern. Und dann ist das Rasenfunkjahr vorerst vorbei. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, macht's gut und bis bald.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.